Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Mit Jurorin Caroline Röder als Gast und mit Ute Wegmann für die besten 7 im November. Die besten 7 Bücher der Deutschlandfunk-Bestenliste, ausgewählt von 30 Expertinnen und Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einer ihrer Favoriten ist dabei, Caroline Röder, Der Duft der Kiefern. Eine Graphic Novel für Jugendliche und Erwachsene. Wie wägen Sie ab bei der Auswahl Ihrer 3 Titel? Dass möglichst für jede Altersgruppe was dabei ist oder ganz frei?
Also eigentlich schon ganz frei. Man geht natürlich von den Büchern aus, die da sind, die auf dem Tisch liegen. Und dann springen einen manchmal Bücher an. Und das war bei dem Duft der Kiefer auf jeden Fall so, dass man das sofort gerochen hat, sozusagen aus dem Buchstapel herausgerochen. Das ist was ganz Besonderes. Und wenn man dann vielleicht 5 hat, bei denen man sich entscheiden muss, dann überlege ich schon manchmal, ist denn für verschiedene Altersgruppen was dabei? Sind es auch nicht immer nur alle Titel aus einem Verlag, zum Beispiel solche Sachen. Aber so, damit es eine schöne Mischung ist, wobei ich ja weiß, wir sind 30 und die Mischung kommt von den 30 dann schon alleine.
Das stimmt, und die Mischung haben wir jetzt hier. In diesem Monat geht es wie fast immer um Existenzielles, kann man sagen. Mal ernst, mal heiter, dabei taucht ein kleiner Tod auf. Wir blicken in das Tagebuch einer, die sich endlich verlieben möchte. Wir schauen zurück auf den Holocaust, den Faschismus und seine Folgen für Freunde und Familie. Wir schauen zurück auf die Balkankriege, Flucht und Heimatverlust in den 1990er Jahren. Wir erinnern uns mit Grimms Märchen an die Zeit des Wünschens. Und bei aller Rückschau schauen wir nun zuerst mal nach vorne. Mindestens genauso wichtig, finde ich. Und fragen uns, wer oder was bin ich, wenn ich groß bin. Die großartigen Künstlerinnen und Künstler der Frankfurter Labor-Atelier-Gemeinschaft haben mal wieder ein Gemeinschaftswerk kreiert. Felliner, Kuhl, Mühle, Pocht, Wächter und die von Zubinskis. Wie lebe ich, mit oder ohne Familie? Wie sehe ich aus, mit oder ohne Bart oder Brille? Kann ich vielleicht bald mit Pflanzen sprechen? Lerne ich womöglich in der Schule nur noch Wichtiges, futuristische Ideen. Aber eins ist klar, wie auch immer es wird, das wird bestimmt ganz toll. So der Titel dieses Gemeinschaftswerkes. Wie haben die Genannten, Caroline Röder, ihr Buch aufgebaut?
Also wie sie es aufgebaut haben, das weiß man nicht, weil jeder hatte ja wahrscheinlich für sich zusammengetragen, was am tollsten ist. Und sie geben auch preis, dass ihre eigenen Kinder nicht ganz unbeteiligt waren. Also ich glaube, es sind nicht nur unbedingt ihre Vorstellungen, sondern die wirklich der jungen Generation. Sie haben das, glaube ich, dann zusammen auf dem großen Tisch sortiert und ein bisschen zwar auch wieder durchgemischt, aber es wird eben geordnet nach dem, was könnte ich arbeiten. Da haben wir eben von Prinzessin bis Müllfahrerin, was mir gut gefallen hat. Es gibt auch einen sehr schönen Berufswunsch, nämlich Tier-Kindergärtnerin, Kindergärtner. Also Berufe, dann natürlich auch Erfindungen, die gemacht werden oder auch, was werde ich tragen, was werde ich anziehen. Und dann sind dazwischen aber auch Fragen gestellt einfach. Also nur jetzt als Text. Die anderen Sachen sind immer als einseitige oder doppelseitige Illustrationen angelegt oder als Comics in Panels aufgelöst. Also ein ganzes Kaleidoskop an Vorstellungen. Was mir super gut gefallen hat, waren die Anzeigen, die dazwischen geschaltet wurde von den Künstlerinnen und Künstlern. Also natürlich solche Fake-Anzeigen, sage ich mal. Und da gibt es dann zum Beispiel eine Anzeige über das Träumatron. Das zeichnet Träume auf und das kann man dann sozusagen nachlesen und vielleicht einreichen, eine super Serie daraus machen. Wirklich unglaublich spannend, lustig, auch viel Quatsch dabei. Aber am meisten gefallen hat mir, dass es in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben und alle eher über die Zukunft eher düster sprechen und bedrückt sprechen, man da nichts von Umweltverschmutzung oder so etwas liest, was auch wichtig ist. Aber hier sieht man, es geht auch vorwärts und es geht mit viel Elan vorwärts.
Jetzt haben Sie gesagt, ein Kaleidoskop der Ideen natürlich, der Vielfalt, aber vor allen Dingen natürlich auch der Vielfalt der Stile.
Ja, und ganz, ganz unterschiedliche zeichnerische Handschriften. Natürlich erkennt man da den Strich von Philipp Wächter oder Anke Kuhl und den anderen, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Und das macht das auch so vielfältig. Es sind nicht nur die Ideen, die Themen, sondern es sind eben ganz, ganz unterschiedliche Zeichenstile von Aquarell bis bunt aufgetragenen, kräftigen Farben und eben comicartigen oder ganz grafischen oder nur typografischen Lösungen.
Mich hat ja schon seit der bezaubernden Genie das Beamen total begeistert. Und jetzt hier gibt es einen Beam-Teppich. Man kann sich also jederzeit ganz schnell besuchen. Und auch ich hätte, so wie es auch im Buch heißt, immer etwas Leckeres da. Also los Wissenschaft, kann ich nur sagen, ran an die Erfindung. Das wird bestimmt ganz toll, wenn ich groß bin, Pünktchen, Pünktchen. Von Labor-Atelier-Gemeinschaft, 160 Seiten, ab 6 Jahren beim Verlag Belz und Gelberg. Auf dem Weg in die Zukunft muss man unter Umständen eine kurze Pause einlegen. Zum Beispiel, wenn man sich einer Stammzellentherapie unterziehen muss, wie Samuel. Vielleicht hatte er Krebs, aber das erfahren wir gar nicht. Entscheidend ist, die Therapie ist geglückt. Entscheidend ist aber auch, Samuel traut der Sache nicht so richtig. Er möchte nach wie vor das Haus lieber nicht verlassen, wittert überall Bakterien, Viren, Keime, was natürlich in der heutigen Zeit tatsächlich auch die Realität ist. Aber da taucht plötzlich in seinem Zimmer jemand auf, nämlich das Mädchen Frieda. Hey, ich bin der kleine Tod, aber du kannst auch Frieda zu mir sagen. Anne Gröger, Drehbuchautorin, Serienentwicklerin, Lektorin für eine Filmgesellschaft und Stipendiatin der Akademie für Kindermedien, entwickelte diesen Stoff als Drehbuch und dann später als Roman und gewann damit den Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis. Also es ist ein Debüt, Caroline Röder, eine ungewöhnliche Geschichte, denn Frieda soll von Samuel lernen, wie das Leben ist, um ihn dann vielleicht doch mitzunehmen. Wie ist die Geschichte erzählt?
Ja, also die Geschichte wird aus der Perspektive von diesem Samuel erzählt und wie Sie schon gesagt haben, er ist eben sehr krank. Er ist auch, man kann schon sagen, auch ein traumatisiertes Kind, was schon schreckliche Sachen erlebt hat. Auch den Tod von einem anderen kleinen Jungen, der neben ihm im Krankenhaus lag. Und er, wie setzt er das um? Also er versucht dem jetzt zu entkommen, aber das ist natürlich auch schwer. Und diese Frieda ist eben als Figur angelegt, als ein fantastisches Wesen, wie das häufig in Kinder- und Jugendliteratur gemacht wird, wenn es um Krankheit geht oder um Tod geht. Das ist ja ein großes Thema in der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur. Und sie besucht ihn und sie nimmt ihn quasi an der Hand. Und wir sehen, dass beide eigentlich eine Aufgabe haben. Samuel zurück ins Leben zu kommen und die kleine Frieda soll eigentlich lernen, wie das ist, als Tod zu arbeiten. Und irgendwie ist sie so ein bisschen wie so eine kleine Hexe. Sie macht immer alles falsch. Sie übt sozusagen das mit dem Tod und dadurch kommt auch ein gewisser schwarzer Humor in diese ganze Geschichte hinein. Man kommt auch so ein bisschen, finde ich, an die Grenzen, dass einem so manchmal so ein bisschen die Luft wegbleibt bei der ganzen Geschichte. Aber es kommt vielleicht auf die Humorgrenze, die man selber hat.
Zumindest schafft es Frieda, so viel sei verraten, Samuel ein Stück weit wieder ins Leben zurückzuholen, der ja krampfhaft versucht, ein ganzes Buch hindurch sie loszuwerden. Anne Gröger und die Schwarz-Weiß-Illustrationen liefert der Grafikdesigner Frédéric Bertrand. Die beiden haben das Buch geschaffen. Hey, ich bin der kleine Tod, aber du kannst auch Frieda zu mir sagen. Erschienen bei DTV, 204 Seiten, ab 9 oder 10. Ein Kinderroman, der das Leben feiern will letztendlich. Und das Leben feiern, das möchte auch Tuva in dem Comic Regenbogentage. Vielmehr verlieben möchte sie sich endlich nicht mehr Kind sein, sondern Jugendliche. Noch gehört sie zu der Gruppe der Mädchen, die sich nicht verlieben. Und das Leben ist plötzlich kompliziert geworden im Debütbuch der norwegischen Illustratorin und Autorin Nora Dosnes. Ein Tagebuch, Caroline Röder, ein Freundschaftsreigen, der auseinanderbricht, eine neue, zu der man sich plötzlich hingezogen fühlt. Wie erzählt die Norwegerin Tuvas Geschichte?
Ja, sie erzählt die eigentlich aus dieser ganz naiven Sicht des Mädchens. Sie kommt in die 7. Klasse, ist ja 11, 12 Jahre alt und sie ist aber zumindest am Anfang der Geschichte wirklich so ein richtiges Mädchen noch, ein Kind. Es sitzt im Spielhaus und schreibt da an dem Tagebuch. Es werden Listen angefertigt, so wie man das in Tagebüchern macht. Und so ist es auch gestaltet, das Buch. Man sieht dann kleine Vignetten, die gemalt sind, Fragen, die an das Tagebuch gestellt werden und all das. Und sie freut sich auf das 7. Schuljahr und auf ihre 2 Freundinnen. Aber diese Welt ist sozusagen untergegangen ein bisschen. Es gibt jetzt 2 Girly-Lager und zwar die einen, die sich verlieben eben und die anderen, die das nicht tun. Und sie hat große Angst, dass sie nicht mithalten kann. Dabei wird in dem Buch, was so zwischen Graphic Novel und Tagebuch changiert. Also es ist so eine hybride Form, finde ich aber sehr spannend. In der Gestaltung gemacht werden sehr, sehr viele Mädchenthemen durchbuchstabiert. Aber es ist wirklich die Welt dieser Mädchen in diesen Jahren und in dieser Zeit. Aber dann kommt eben ein anderes Mädchen ins Spiel und in die verliebt sich diese Tuva. Es wird aber Gott sei Dank keine Coming-out-Geschichte, sondern es ist so ganz charmant erzählt. Die beiden gehen so ein Stückchen in die Welt hinein. Das ist sehr schön, aber man denkt jetzt nicht, oh, jetzt haben wir verstanden, es gibt jetzt auch lesbische Liebe, sondern es ist einfach ein Abschnitt, vielleicht ein kleiner Abschnitt bei ihr. Vielleicht wird es auch ein großer, das wird sich dann später erzählen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist der Titel Regenbogentage, der in der deutschen Ausgabe gewählt wird. Das ist so ein bisschen vorweggenommen von dem, was man dann ja auch eigentlich dann als Überraschung erfährt.
Aber andererseits ist ja der Regenbogen auch immer dann am Himmel, wenn wir alle Wetter haben. Und alle Wetter haben wir im Grunde genommen von den Emotionslagen auch in dieser Geschichte. Sensibel in Bild und Text zeigt der Comic nämlich die schwierige Zeit zwischen Kindheit und Pubertät, in der man die Großzügigkeit der anderen braucht, um zu wachsen. Schön finde ich die unangestrengte und positive Vaterfigur, die wir in diesem Comic haben, den sollten wir unbedingt noch erwähnen, der ist sehr lässig. Regenbogentage von Nora Dosnes aus dem Norwegischen von Katharina Erben, 256 Seiten, erschienen bei Klett Kinderbuch ab 11. Alle Angaben zu unseren Büchern heute finden Sie natürlich wie immer auf unserer Deutschlandfunk-Seite, deutschlandfunk.de, Bücher für junge Leserinnen und Leser. Um die Liebe geht es auch in der Erzählung der renommierten schwedischen Kinderbuchautorin Rose Lagercrantz. Sie ist uns bekannt durch die Dunne Bücher, stand schon sehr oft auf den besten Sieben, war nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis und hat in Schweden ohnehin alle wichtigen Preise gewonnen. Geboren wurde sie 1947 als Tochter eines deutschen Vaters und einer Mutter aus Siebenbürgen. Sie wurde geboren in Stockholm und ist das Kind zweier Menschen, die den Holocaust überlebt haben. Vom schwedischen Radio angefragt, ob sie ein Märchen, eine Kindergeschichte über den Holocaust schreiben könne, war sie anfangs überrascht und irritiert und hat erst abgelehnt und dann doch einen Weg gefunden. Sie lässt Eli erzählen. Eli ist der Junge in dieser Geschichte, der sich erinnert an seine Kindheit, zu der unbedingt das Mädchen Luli gehört, bis zu der schlimmen Zeit im Ghetto, der schlimmen Zeit des Faschismus, des Holocaust, seine Ankunft in Stockholm und sein Leben in New York. Zwei von jedem. So heißt das Buch von Rose Lagercrantz mit Bildern ihrer Tochter Rebecca Lagercrantz, die nicht nur Künstlerin ist, sondern im alltäglichen Leben auch Kinderärztin. Caroline Röder, wie gelingt es der schwedischen Autorin, über den Holocaust für Grundschulkinder zu schreiben?
Es gelingt ihr im besonderen Maß, muss man sagen. Es ist eine Geschichte, die von Anfang an etwas von Angst erzählt und trotzdem eine große Leichtigkeit hat. Also es beginnt, wie der große Bruder Eli etwas erzählt von Vampiren und er hat schreckliche Angst und er beschließt daraufhin, laufen zu lernen und zwar zu rennen, davon zu laufen. Und dieses Motiv des Davonlaufens, das zieht sich durch die ganze Geschichte. Er wird nämlich mit diesem Davonlaufen dann eben seine Freundin Luli anstiften. Die beiden laufen dann sozusagen und sie laufen ein bisschen eben auch dem sozialen Elend davon, in dem die beiden leben, der Armut. Und gleichzeitig schwingt da immer so eine Unbekümmertheit mit, die in dieser Kinderwelt angelegt ist und die einen auch zutiefst ergreift. Dieses Weglaufen wird eben dann fortgesetzt durch die ganze Geschichte, so wie Sie es schon gesagt haben. Aber das Schlimmste ist, als alles vorbei ist und er gerettet ist, dann versucht er auch seinen Kindern wegzulaufen und ihnen nicht zu erzählen, was er erlebt hatte. Damit schließt sich der Kreis. Er traut sich, seine Geschichte zu erzählen, seiner Kindheit, seiner Verletzungen von dem Holocaust. Und er stellt sich dieser Geschichte. Und man kann gar nicht glauben, dass dieses schmale Kinderbuch, dass das eine so große Geschichte beinhaltet.
Rose Lagercrantz hat auf jeden Fall ein Buch natürlich gegen das Schweigen und gegen das Vergessen geschrieben. Und dennoch ist es ganz interessant, ja, wie es aufgebaut ist. Es gibt einen Moment, an dem Eli sagt, und hier kann ich nicht weiter erzählen, nämlich wenn der Zug vor dem Lager Auschwitz steht und sie dort aussteigen müssen. Und das, finde ich, ist Rose Lagercrantz auch ungeheuer gelungen, dass sie Lücken lässt in ihrer Kindererzählung, dass sie nicht alles erzählt. Und sie hat jetzt gerade auch noch mal in einem Interview gesagt, ich konnte nicht über das Gas erzählen und ich will auch nicht über das Gas erzählen für Grundschulkinder. Sie beginnt ja mit einer ganz normalen Kindheit, trotz der Verluste. Also 2/3 des Buches schildern eigentlich eine schöne Kindheit.
Diese Geschichten, die liegen wie so eine Matrix drunter, die traurigen Geschichten. Man kann diese heiteren Sachen mitnehmen und man kann sich von denen auch tragen lassen. Und wenn man tiefer in die Geschichte hineingeht, sieht man eigentlich, was sie dort alles verborgen hat, angelegt hat. Und es ist eben so auch eine Kindheitsgeschichte, die die Geschichte des 20. Jahrhunderts erzählt und leider in sich trägt.
Eine Erzählung, in der die Liebe und die Achtung das höchste Gut sind, 2 von jedem, von Rose und Rebecca Lagercrantz. Ein Wort will ich noch sagen zu den Bildern von Rebecca Lagercrantz. Es sind sehr zarte Aquarelle und dennoch intensiv, vor allem wenn sie die jüdischen Mitbürger, Mitbürgerinnen zeigt mit ihrem gelben Judenstern, der aus den Bildern heraus zu leuchten scheint. 2 von jedem aus dem Schwedischen von Angelika Kutsch, 116 Seiten im Moritz Verlag. Ab 9 oder 10 Jahren. Mehr dazu in unserem Büchermarkt nächste Woche, denn da wird Rose Lagercrantz zu Gast sein. Auch in der Graphic Novel der Berliner Illustratorin Bianca Schalburg geht es um den Holocaust und um das Schweigen in der Familie während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Bianca Schalburg, Jahrgang 1968, geht der Geschichte ihrer Familie, eigentlich kann man sagen ihres Großvaters, ihrer Großeltern nach, ausgelöst letztlich durch 3 Stolpersteine vor dem ehemaligen Haus der Großeltern. Der Duft der Kiefern, meine Familie und ihre Geheimnisse, ist ein komplexes, beeindruckendes Werk. Caroline Röder, das war Ihr Favorit für den heutigen Tag.
Ja, ich bin nun auch Berlinerin und man muss sagen, es ist ein Berlin-Buch par excellence, weil es sowohl Berliner Geschichte erzählt wie Familiengeschichte erzählt. Das ist ja natürlich auch autobiografisch bestimmt, aber mir hat trotzdem diese Erzählidee wahnsinnig gut gefallen, dass sie über diese 3 Stolpersteine stolpert. Sie ist eben in dieses Haus ihrer Großeltern gegangen und wie häufig ist es so, dass man das erstmal als eine schöne Umgebung, als eine heitere Kindheitserinnerung mit dem Duft der Kiefern eben auch dann erinnert. Und plötzlich tut sich ein Abgrund auf und sie fängt an zu recherchieren, welche Namen sind das? Das ist natürlich möglich über diese Stolperstein-Initiative, die wir ja aus vielen Städten kennen. Diesen Menschen setzt sie ein Denkmal, indem sie recherchiert, wie haben die gelebt, soweit das möglich ist. Aber sie geht auch in ihre Familiengeschichte hinein. Sie guckt, was hat ihr Großvater gemacht? Der war in Riga und war Nationalsozialist. Hat er da mitgemacht bei den Erschießungen von Juden in Riga? Und so geht sie sozusagen durch diese ganze Familiengeschichte durch. Und über diese Familiengeschichte wurde eben geschwiegen. Und sie deckt das auf, indem sie in verschiedenen Erzählebenen das für uns aufblättert. Ich habe auch beim Lesen gemerkt, man muss unglaublich konzentriert sein, aber es ist so komplex und toll durch ihre Bilder, die einen wirklich die Stadt vor Augen rufen, die Bruno-Taut-Siedlung, wo das Haus der Großmutter stand. Es ist aber auch genauso das 60er-Jahre Berlin mit John F. Kennedy-Besuch und sowas, wo sie das Nachkriegsdeutschland zeichnet oder eben auch die Zeit des NS. Und sie macht das mit verschiedenen Farbebenen, sodass man ein bisschen durchfindet durch die verschiedenen Zeitebenen, die so hintereinander getaktet relativ schnell kommen.
Ja, sie arbeitet ja mit Gegenüberstellungen und hat auch sich selber hineingemalt und geschrieben, sich und ihre beiden Söhne, weil es also wirklich alle Generationen im Grunde genommen umfassen.
Ja, sie nimmt dann an bei der Hand quasi bei ihrer eigenen Recherche. Ja. Das ist im Prinzip aus dieser Liste das 3. Buch, wo für die Kinder erzählt wird oder an die Enkel gerichtet wird, diese Geschichte. Und sie macht das wie Rose Lagercrantz auch so, dass sie sagt, ich richte das an die zukünftigen Generationen. Ich erzähle euch, was gewesen ist.
Ein umfangreiches Glossar ergänzt die Familiengeschichte noch auch mit einem Stammbaum, vor allem aber allgemeinen Informationen auch über andere Widerständler, über jüdische Menschen, die versteckt wurden, zum Beispiel von dem Fabrikanten Otto Weidt. Auch Bianca Schalburg wird Gast im Büchermarkt sein am 11. Dezember. Und da kann man noch mehr über dieses komplexe Werk hören. Der Duft der Kiefern, 208 Seiten, im Avant Verlag ab 13 Jahren. Der Krieg erscheint und erschien uns oft weit entfernt. Und dennoch war er in Europa einmal sehr nah. 1991 begannen die Jugoslawienkriege, die mit dem Zerfall des Staates einhergingen. 10 Jahre Unruhen, viele Tote. 1991 war die Künstlerin Samira Kentritsch 15 Jahre alt. Und ihre Familie als Binnenmigranten weggezogen aus dem muslimischen Bosnien ins katholische Slowenien. Was ist Heimat und wie ist alles mit allem verbunden? Auch hier die Frage, was bedeutet eine horizontale Gesellschaft, eine Gesellschaft ohne Mauern, ohne Wurzeln? Davon erzählt die in Slowenien lebende Künstlerin Samira Kentritsch in ihrem Buch, das schon bereits im Jahr 2015 erschienen ist, Balkanalien. Untertitel: Erwachsen werden in Zeiten des Umbruchs. Auch das ein beeindruckendes Kunstwerk, muss man fast sagen, in überwiegend Schwarz-Weiß-Bildern.
Ja, also es ist wie ein Fotoalbum, wirklich ein Künstlerbuch. Auch hier folgt die Künstlerin der Chronologie des Erzählens. Also sie erzählt am Anfang von Kindheitserinnerungen, aber wir sehen auch schon auf dem Titel ein unglaublich beeindruckendes Covergemälde. Ein Fuß, der uns entgegenragt, der an einer dicken Kette angebunden ist. Und aus diesem Fuß kommen wie Adern so Wurzeln heraus. Aber man weiß, dieser Fuß ist herausgerissen worden aus seiner Erde. Das ist so dieser Stil von der Künstlerin, die zwischen diesem fotorealistischen oder hyperrealistischen Stil mit so Überzeichnungen arbeitet. Aber eben, es ist eigentlich fast erschreckend, dass alles nur in diesem Grautönen, in dieses ganze dicke, schwere Fotoalbum einem in den Händen liegt. Aber dazwischen wird mit einer roten, klaren Farbe, die zwischen eben so Aufruf und Blut und Empathie ja changiert, gearbeitet. Das sind zum Teil so Textparolen oder Fragen an die Lesenden, an die Betrachtenden. Aber es wird auch viel Politisches erklärt und erzählt. Und sie erzählt eben diese Lebensgeschichte als eine Geschichte, die gezeichnet ist vom Krieg. Man sieht und erfährt sehr viel über diesen Krieg, der schon wieder wahrscheinlich vielen Menschen in Vergessenheit geraten ist. Und man sieht aber, wie er sich in die Körper eingeschrieben hat und ja in eine Kultur und zu Entwurzelungen und zu Zerstörung geführt hat. Ein sehr beeindruckendes Buch.
Ein Buch, das auch weit über die Balkankriege hinausgeht, denn, so schreibt sie, die Welt ist ein Ort der Migration. So Samira Kentritsch in Balkanalien, Erwachsen werden in Zeiten des Umbruchs, aus dem Slowenischen von Barbara Anderlitsch, Verlagshaus Jacobi und Stuart, 152 Seiten ab 14. Keine Mauern, keine Wurzeln, das wünscht sich die slowenische Künstlerin und auch in den Märchen der Brüder Grimm ausgewählt. Aus dem Gesamtwerk von 1857 geht es ums Wünschen und so auch der Titel dieser prachtvollen, von Juli Völk bebilderten Ausgabe mit 30 Geschichten. Wir erinnern uns, was sich Hänsel und Gretel wünschen, die Bremer Stadtmusikanten, die Frau vom Fischer oder auch Rumpelstilzchen. Aber natürlich gibt es auch neue Geschichten zu entdecken, vor allem gibt es aber zu entdecken die Bilder der 1985 in Wien geborenen Künstlerin, die in Hamburg studierte und mit dem Trostdorfer Bilderbuchpreis, dem österreichischen Kinderbuchpreis und dem Bologna Ragazzi Award ausgezeichnet wurde. Zur Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat. Die schönsten Märchen der Brüder Grimm. So der Titel. Wie verschönert Juli Völk die alten Geschichten, Caroline Röder?
Ja, sie macht das einfach in einer ganz besonderen Art und Weise. Sie legt uns so unterschiedliche Zugänge und Perspektiven vor. Bei ihrer Perspektive auf die Märchen arbeitet sie eben auch mit ganzseitigen oder doppelseitigen Illustrationen. Das sind zum Teil Aquarelle, das sind aber eben auch Farben, die wie Monets Seerosen in ein Blau tauchen. Also ganz stimmungsvolle Bilder, oft surreale Zugänge, die dann wirklich nochmal die Märchen in ein ganz anderes Licht setzen. Also keineswegs so eine Märchenillustration, die nur doppelt, was man auch im Text sieht, sondern in besonderer Art und Weise eine ganz neue Lesart wirklich erlaubt. Eine Märchenschatztruhe ist dieses Buch.
Es gibt viel Anmut und Tränen, schöne Landschaft, Natur pur, viele Tiere, Prinzessinnen, aber auch Teufel, Schwerter und blutrote Dornenhecken. Alles, was die Brüder Grimm zu bieten haben in ihren Texten, findet man hier in den Aquarell- oder auch Buntstiftzeichnungen. Zur Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat, Märchen, die neu zu entdecken sind durch die Bilder von Juli Völk. 400 Seiten im Gerstenberg Verlag ab 4. Ich hoffe, die Zeit, wo das Wünschen geholfen hat, ist noch nicht vorbei. Jedenfalls wünsche ich Ihnen einen nicht allzu grauen November und viel Vergnügen und Inspiration und Information mit unseren heutigen Empfehlungen. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie natürlich auf der Deutschlandfunk-Seite. Die Sendung können Sie in der Deutschlandfunk-Audiothek-App auch noch einmal nachhören. Ich danke sehr Caroline Röder und der gesamten Jury. Nun wünschen sich sicherlich die Kollegen von Computer und Kommunikation, dass ich zum Ende komme. So sei es. Ein schönes Wochenende. Ute Wegmann.